I'm Sandra, and I'm just the professional your small business was looking for. But you didn't hire me because you didn't use LinkedIn Jobs. LinkedIn has professionals you can't find anywhere else, including those who aren't actively looking for a new job, but might be open to the perfect role, like me.
In a given month, over 70% of LinkedIn users don't visit other leading job sites. So if you're not looking on LinkedIn, you'll miss out on great candidates, like Sandra. Start hiring professionals like a professional. Post your free job on linkedin.com/people today.
Ich habe die Bücher tatsächlich im Herzen. Für mich ist das auch eine Arbeit, die sich wie eine Berufung anfühlt. Also ich bin da vielleicht, ich bin einen anderen Weg gegangen als du, aber ich habe mich auch mit der Sprache, mit Büchern verbunden. Und deswegen ist mir auch jedes Buch eine Herzensangelegenheit. Und ja, es gibt andere Autoren neben dir.
Ich hab's gewusst.
Aber ich bin dann auch wirklich ganz bei dem Buch, um das es gerade geht.
Heute sprechen wir über meinen Roman Morgen kann kommen. Und ich spreche darüber mit meiner Lektorin Ricarda Saul, die den ganzen Werdegang dieses Buches begleitet hat. So innig und eng, wie ich eigentlich noch nie eine Zusammenarbeit an einem Buch hatte. Und ich wüsste gerne von dir, Ricarda, wie waren für dich die Anfänge von Morgen kann kommen? Warst du, wie ist das so? Ist man dann nervös als Lektorin? Denkt man, oh, schafft die Alte das? Und der letzte Roman war so gut, das kann doch nichts werden. Du kannst ja jetzt ehrlich sein, weil wir haben es geschafft.
Das stimmt. Es ist alles gut geworden und morgen kommt. Nein, ich war zu keinem Zeitpunkt nervös. Ich habe das in unserer Zusammenarbeit immer als so schön empfunden, wie eng und innig, hast du gerade gesagt, aber auch kreativ unser Schaffensprozess ist. Und ich versuche mich auch gerade daran zu erinnern, wann dann feststand, dass du wieder schreiben wirst. Und ich meine, es ist so, dass es dann dieses eine Telefonat gab und wir tauschten uns aus und auf einmal sagtest du, eigentlich könnte ich jetzt mal wieder einen Roman schreiben. Und es war so ein bisschen so, als hättest du selbst in diesem Moment das Gefühl, jetzt ist da etwas, ja, das sich wieder ausdrücken darf.
Ich weiß, dass ich mich diesmal ungewöhnlich lange vorbereitet habe. Bevor ich geschrieben habe, habe ich viel nachgedacht. Wir haben auch schon vorher relativ viel gesprochen, ne, über das Buch.
Ja.
Und das ist völlig unüblich für mich. Normalerweise fange ich an und kann den Inhalt in drei Sätzen. Das reicht mir völlig, ein Exposé von drei Sätzen. Und diesmal war das ganz anders. Also ich hatte relativ viel im Kopf, als ich anfing. Manches hat sich dann auch natürlich noch sehr verändert. Wir haben immer wieder überlegt, wer muss sterben, wer ist tot, welches Schicksal, was ist das Schicksal der einzelnen Personen. Und das hatte tatsächlich schon ziemlich Formen angenommen, als ich angefangen habe zu schreiben. Das war ungewöhnlich für mich.
Ja, interessant. Also es war von Anfang an klar, dass es da diese zwei Schwestern geben wird. Ich glaube, das war so eine Grundidee, vielleicht ja dann auch.
Die zwei Schwestern und das Haus war klar. Im Grunde war als erstes, gab es das Haus. Ich wollte, weil ich immer einen Roman schreiben wollte, wo die Hauptfigur ein Haus ist. Erstens ist es schön übersichtlich, da laufen alle Fäden zusammen. Ja. Und ich wollte einen heimeligen Ort erschaffen für die Handelnden.
Ja, für die dieser Ort auch wirklich ein Zuhause ist.
Ja, ja, genau. Stimmt. Und so haben wir dieses Dach erstmal gebaut und darunter haben die beiden Schwestern Platz gefunden. Dann hatten wir schnell das Thema toxische Beziehung,
ja,
weil ich irgendwie den Eindruck hatte, dass das, ich hatte irgendwie viel darüber gelesen, und hatte den Eindruck, dass das was ist, was so vielleicht nicht in der Dramatik, wie es in dem Roman dann stattfindet, aber dass das doch etwas ist, was viele Frauen beschäftigt, dass sie vielleicht in einer Beziehung leben, in der sie sich nicht entfalten können, so wie sie das gerne möchten. Und das kam dann als Thema dazu.
Ja, und es wurde begleitet von einem großen Thema, das letztlich alle Protagonistinnen und Protagonisten im Buch betrifft, das aus dem Schatten treten.
Ja, das war, da, genau,
aus dem Schatten treten. Und sich selbst aber auch erstmal in diesem Schatten zu erkennen.
Ja, stimmt, das war unser Schlagwort. Ne? Ja. Die Menschen, die Protagonisten treten aus dem Schatten und jeder aus seinem, nicht aus seinem eigenen, aber aus seinem persönlichen Schicksal heraus. Das stimmt. Und so nahm das dann Formen an. Ich erinnere mich, dass ich in den ersten Kapiteln wahnsinnig gerungen habe um Perspektive, weil ich ja zum ersten Mal, und das ist wirklich auch eine Zäsur für mich, weil ich so noch nie geschrieben habe, ich diese Ich-Erzählperspektive in großen Teilen verlassen habe. Es gibt nach wie vor eine Ich-Erzählerin, aber ich schlüpfe eben in die einzelnen Charaktere auch hinein. Und das habe ich ja noch nie gemacht. Und ich weiß, dass ich wie eine Anfängerin in dieses Buch hineingetapst habe und um Perspektiven gerungen habe und dachte, wenn ich jetzt gerade aus der Perspektive von Erdal schreibe, dann kann der ja aber nicht wissen, dass Ruth sich gerade so und so fühlt. Mhm. Also all das, was bei der Ich-Erzählperspektive ja überhaupt keine Rolle spielt, weil das ist ja im Grunde, das ist ja ganz leicht, wie Tagebuch schreiben, habe ich ganz mühsam mir erarbeitet und viele Telefonate mit dir geführt, mit anderen Experten, die ich um mich herum geschart habe, immer in der Verzweiflung. Ja. Wer spricht gerade, wo kann ich, wer darf jetzt was wissen? Mhm. Und das war für mich ein totales Abenteuer tatsächlich.
Dich tatsächlich auch nochmal handwerklich herauszufordern. Ne?
Ja.
Beim 15. Buch.
Ja, aber total. Ja. Und damit habe ich nicht gerechnet und es hat sich aber aufgezwungen, weil ich gemerkt habe, und ich weiß, dass wir auch darum gerungen haben, ich habe dir manchmal gesagt, diese Ich-Erzählweise, die kann ich nicht durchhalten, weil mir diese Ich-Erzählerin nicht nah genug ist. Mhm. Wir hatten dann auch überlegt, welche Schwester kriegt die Ich-Perspektive? Weißt du noch?
Ja, absolut. Kannst du dich erinnern, was für dich dann ausschlaggebend war, dich für Ruth zu entscheiden? Es sind jetzt zwei sehr unterschiedliche Schwestern.
Ich habe, es war praktisch egal, für wen ich mich entscheide, weil ich mich ja auch entschieden habe, die Ich-Perspektive zu verlassen. Das heißt, mir war völlig klar, dass ich nicht in diesem Ich von Ruth gefangen bin, sondern im nächsten Kapitel bin ich Gloria, im nächsten bin ich Erdal, unser geliebter Erdal, dann wieder bin ich der todgeweihte Rudi. Und dadurch hätte ich jedes Ich nehmen können. Ich habe mich für Ruth entschieden, weil ich den Eindruck hatte, dass da die größte Dramatik eigentlich in einer Person zusammenkommt. Weil Ruth ist eben die in der toxischen Beziehung lebt, die mit diesem berühmten Schauspieler zusammen ist, der sie wirklich narzisstisch und toxisch unterdrückt. Das muss man ja so sagen. Und auch ein Verbrecher ist. Das stellt sich im Lauf des Buches heraus. Deswegen habe ich sie als Ich-Person genommen und es war für mich ganz befremdlich, weil Ruth mir eben eine Person ist, die mir nicht so nah ist wie meine Ich-Erzählerin üblicherweise.
Kannst du sagen, warum du ihr nicht so nah bist?
Ja, das kann ich sagen, weil ich ganz andere Schatten habe, aus denen ich raustreten muss und ich habe bin eher eine Frau, die auch Schatten wirft auf andere. Das war zwar auch hilfreich für die Figur Ruth, weil ich manchmal das Gefühl hatte, ich bin wie ein bisschen wie der Schatten über ihr, eher wie die große Schwester. Also das war
wie Gloria.
Wie Gloria, ja, weil ich bin tatsächlich auch aufgewachsen mit einem sehr präsenten Vater, der mich aber nicht in seinen Schatten gestellt hat, sondern ich habe mich daneben gestellt und an ihm orientiert und wir beide haben einen gewaltigen Schatten auf meine Mutter geworfen. Und der war so groß, dass im Roman da auch noch eine Schwester sozusagen jetzt Platz gefunden hat. Und insofern, ich führe keine toxische Beziehung. Bin auch, also es gibt wenig Berührungspunkte tatsächlich für mich zwischen mir und Ruth. Aber das Tolle ist ja, was mir an diesen ganzen Perspektivwechseln aufgefallen ist, und das wusste ich nicht, dass ich das kann, ich kann ja jeder sein. Und das ist mir erschreckend klar geworden, als ich eine Vergewaltigung beschrieben habe aus Sicht des Vergewaltigenden. Und mich in den hineinversetzt habe, warum das aus seiner Sicht eine Provokation war, warum er nichts dafür konnte, warum es letztlich, warum die Frau selbst schuld ist daran, dass sie ihn so gereizt hat. Und das war für mich eine irre Erfahrung, auf einmal in die Köpfe von mir wirklich sehr, sehr fremden oder auch abstoßenden Charakteren mich darin zu befinden oder zu beschreiben, wie der Rudi, der ja auch der gute Sozi im Buch genannt wird, wie der mit seinem baldigen Tod ringt und sich entscheidet, das selbst in die Hand zu nehmen und dann aber doch nochmal überlegt, soll ich wirklich gehen? Kann ich meine Freundin jetzt verlassen? Also auf einmal im Kopf eines Todgeweihten zu sein, der auch allmählich seine Bewusstheit ja in manchen Momenten verliert. Auch das ein riesengroßes Abenteuer, muss ich sagen. Und das Tolle war, dass du ja immer auf dem Laufenden warst. Ich erinnere mich, dass es manchmal Anrufe gab, ich hoffe nicht spät nachts, aber womöglich auch das. Ich weiß, einmal habe ich dich spät am Abend angerufen, zu Anfang fragend, aber dann irgendwann auch so begeisterte Anrufe von mir, weil ich dir unbedingt sagen wollte, wie es weitergegangen ist.
Ja, das war schön, auch für mich. Also es war so eine intensive Auseinandersetzung mit den Themen, also du hast jetzt ein paar angesprochen, die für sich genommen auf jeden Fall sehr intensiv sind. Und es gab aber eben auch so eine Auseinandersetzung, die sehr tief ging mit den Protagonistinnen dieses Buchs. Und wir konnten, ja, ich möchte fast sagen, stundenlang uns überlegen, wie entwickelt sich diese Figur jetzt auch weiter?
Ja.
Was bedeutet die Begegnung? Was bedeutet dieses Ereignis für sie? Und was ist da auch passiert? Und es war eben auch immer ein Gespräch darüber, wie wir uns darin wiederfinden in dieser Figur. Also bis auf Karl,
der Böse,
der Anti-Held,
ja.
gab es eigentlich in jeder Person dieses Buchs etwas für sich zu entdecken auch. Also auch vielleicht zu entdecken, dass es, auch wenn du jetzt davon erzählt hast, die eine Schwester steht eher im Schatten, die andere ist eher die Schattenwerferin. Und im Grunde haben aber beide dann doch ein etwas sehr Verbindendes, also ihre Zweifel sind oft dieselben. Sie haben nur unterschiedliche Wege gefunden, genau, damit umzugehen.
Ja.
Das fand ich so spannend.
Ja, das stimmt. Also letztlich sind sie ja beide geprägt und beeinträchtigt eben durch diese patriarchalischen Strukturen, in denen sie aufgewachsen sind und auch durch das Verbrechen, was ihrer beider Leben ja nach wie vor bestimmt, was ihre Schwesternschaft entzweit hat und ihr Leben bestimmt. Die eine rebelliert und ist unglücklich und die andere rebelliert nicht und ist unglücklich. Und du hast recht, letztlich tritt jede Figur aus einem Schatten und befreit sich im Kleinen oder im Großen. Und ich glaube, da hast du recht, findet jeder sich in einem kleinen Befreiungsakt wieder. Was ich mich immer gefragt habe, wenn ich dich angerufen habe und du dann so Sachen sagtest wie, ja, aber sie sagt doch auf Seite 20, dass sie in Italien war, das stimmt jetzt nicht, mir fällt natürlich überhaupt nicht ein, was auf Seite 20, wo ich dachte, Das ist ja irre, die hat mein Buch ja nicht nur gelesen, die kann es ja geradezu auswendig, besser als ich. Und ich muss mal ganz profan fragen, wie viele Bücher bearbeitest du gleichzeitig? Also ich, weil du immer, und bestimmt gibt es andere, denen du auch das Gefühl gibst, es gibt nur dich, es gibt nur dein Buch. Das stimmt aber womöglich gar nicht. Ricarda, oder?
Ja, ich weiß auch nicht. Können wir diese Frage überspringen oder muss Nein, ich da jetzt tatsächlich Farbe bekennen?
Ich will es jetzt wissen. Nein. Erzähl von deiner Arbeit, weil ich, ja. weil du ist wirklich, du gibst mir das Gefühl, als würdest du nur für mich da sein. Und ich weiß, dass das nicht so ist. Deswegen sag mal, wieso? Und du hast ja auch ganz unterschiedliche Bücher im Herzen, im Kopf. Wie du das trennst und bearbeitest.
Aber vielleicht ist das der Punkt. Ich habe die Bücher tatsächlich im Herzen. Für mich ist das auch eine Arbeit, die sich wie eine Berufung anfühlt. Also ich bin da vielleicht, ich bin einen anderen Weg gegangen als du, aber ich habe mich auch mit der Sprache, mit Büchern verbunden und deswegen ist mir auch jedes Buch eine Herzensangelegenheit. Und ja, es gibt andere Autoren neben dir.
Ich hab's gewusst.
Aber ich bin dann auch wirklich ganz bei dem Buch, um das es gerade geht und ganz bei der Autorin, um die es gerade geht.
Aber wie viele Bücher lektorierst du gleichzeitig oder betreust du gleichzeitig?
Bestenfalls gleichzeitig nicht so viele, weil das ist dann tatsächlich herausfordernd. Es kommt schon mal vor, dass sich das überschneidet und dass dann womöglich sogar in einem Monat vielleicht zwei Bücher von zwei Autorinnen von mir gleichzeitig erscheinen. Ich habe keine richtige Faustformel, weil sich das eben auch oft einfach ergibt. So wie du irgendwann den Moment hattest und sagst so, Ricarda, jetzt schreibe ich. Und dann kommt irgendwann der Moment, wo wir auch festlegen, wann dieses Buch erscheinen soll und somit auch der Moment, wann dieses Buch in Satz geht.
Mhm. Ja.
So läuft es eben bei anderen Büchern auch. Die kommen ja auch auf ganz unterschiedliche Art und Weise zu mir. Es gibt die Autorinnen und Autoren, mit denen ich schon zusammengearbeitet habe und es geht um ein neues Projekt. Und wir finden den Moment, an dem es dann veröffentlicht werden soll. Und es gibt auch neue Autorinnen und Autoren, die ich entdecke, auf die ich stoße, weil sie mir in der Öffentlichkeit begegnet sind, weil ich einen Text gelesen habe und was darin gesehen habe. Und das ist eben auch ein ganz individueller Prozess, wie man da aufeinander zugeht. Und so entstehen dann eben auch, so kommt es auch zu unterschiedlichen Veröffentlichungszeitpunkten. Und ich achte schon darauf, dass ich nicht zu viele Bücher auf einmal habe, damit ich allen so gerecht werden kann, wie ich es für richtig und wichtig halte.
Aber wie schön, ne, dass du das dann auch offenbar kannst. Also, dass der Verlag das auch ermöglicht, dass sich die LektorInnen konzentrieren können auf eben nicht zu viele gleichzeitig. Aber nebenbei bist du ja eigentlich immer auf der Suche, oder?
Ja, die läuft aber auch ganz automatisch.
Das heißt, egal was du liest und im Grunde, wenn es die Speisekarte ist, du denkst immer, ist da ein verborgenes Talent.
Hähnchen süß-sauer, ist das nicht der nächste Titel für einen großen Bestseller? Ja, ja, ich finde, das ist das, ich glaube, das ist etwas, was mich auch so begeistert für meinen Beruf, dass der eine unglaublich kreative Seite hat und deswegen reagiere ich auch. Ich bin da entspannter geworden, aber ich habe auch lange Jahre etwas weniger entspannt auf die Annahme reagiert, du bist Lektorin, also liest du ja den ganzen Tag. Das ist Textarbeit ist nicht der Hauptteil meiner Arbeit. Ganz viel ist wirklich dieses Entdecken und also von neuen Autorinnen und neuen Büchern, aber eben auch dieses mit den Autorinnen selbst neue Stoffe entwickeln, zu überlegen und dann eben auch zu, also dann geht es um den Titel, es geht um einen Text zu dem Buch, es geht natürlich vorher einmal auch um das Konzept des Buchs und dann hängt noch ganz viel anderes damit zusammen. Also ich bin ja auch diejenige, die dann die Bücher in den Verlag trägt und die anderen dafür begeistert.
Ja, ja.
Das ist ja schon der erste Schritt. Wenn, also wir hatten dann gemeinsam beschlossen, es wird diesen Roman geben und du hattest die Idee dazu und dann trug ich das in den Verlag rein.
Ja, du bist dann die Botschafterin des Buches.
Bin die Botschafterin des Buches und begleite das Buch auch wirklich von Beginn an bis zum Druck und auch darüber hinaus, weil ich natürlich auch dann sorgsam darüber wache, dass für das Buch der Weg perfekt geebnet ist.
Ja. Dieses ständig auf der Suche sein, ich habe das ja auch. Also ich habe die, und das gefällt mir nicht immer, ich habe diesen ständigen Blick nach Verwertbarkeit. Also bei dir ist es vielleicht nur das, was du liest. Bei mir ist es das, was ich höre, wo ich denke, ach, das wäre ein lustiger Satz für meine Show oder für mein Buch. Also ich bin nie wirklich abgeschaltet, sozusagen. Und ich weiß nicht, ob dir das ähnlich geht. Ich weiß, dass mal meine frühere Verlegerin Barbara Laukwitz, mit der ich befreundet war und bin, war bei uns zum Abendessen eingeladen. Es war so ein Grillen und es war ein Kommen und Gehen. Und Barbara ging mit zwei Sachbüchern, verließ mit zwei Sachbüchern im Kopf und hatte auch die Autorinnen da schon kennengelernt, das Fest. Und wo ich dachte, wow, das ist ja auch ein ständiges Aufmerksamsein. Und das, du bist ja auch eine Bücherjägerin, immer auf der Jagd.
Ja, das stimmt. Das empfinde ich aber nicht als Belastung. Also es ist, das gehört, also es ist natürlich auch der Anspruch, der in diesem Beruf gestellt wird, dass man auf Sendung ist, dass man auch viel mitbekommt. Das jetzt gerade im, also ich mache auch viele Sachbücher, das ist so themenvielfältig wie themengetrieben und da kann ich es mir auch gar nicht leisten, mich bei Twitter abzumelden, selbst wenn es mich manchmal sehr anstrengt, dort zu sein.
Ja.
Aber zugleich merke ich auch, dass das immer ganz besondere Momente sind, wenn ich etwas entdecke. Wenn ich jemanden entdecke, einen Text entdecke, für den ich mich wirklich begeistern kann, das sind eigentlich die schönsten Momente, dieses Gefühl, ach, da ist etwas, da ist jemand ganz Besonderes.
Ja, das glaube ich.
Daraus lässt sich doch ein Buch machen oder das ist doch die Idee, so machen wir das. Das ist
aber
bereichernd.
Aber kannst du noch, wie soll ich sagen, entspannt und freiwillig lesen, ohne dass die Lektorin mitliest?
Ja, das kann ich. Also ich muss schon, also mit Einschränkungen, Rechtschreibfehler fallen mir dann auf und ich überlege kurz, soll ich Bescheid geben oder nicht?
Auch Fremdverlage werden dann schon mal angerufen.
Fremdverlage kriegen von mir Leserinnenbriefe. Nein, das ist natürlich nicht der Fall. Aber doch, das kann ich. Lesen ist immer noch mein Hobby.
Auch. Ach, wie schön.
Das ist es immer geblieben und das finde ich auch äußerst wertvoll.
Das ist interessant.
Das, was mich zum Beruf gebracht hat, diese Liebe zum Buch auch, dass die in keiner Weise beschädigt wurde, begrenzt wurde, sondern.
Das ist interessant, weil Schreiben ist nicht mehr mein Hobby.
Ist. Ah, ja.
Das kann ich nicht sagen. Schreiben ist meine Erfüllung, aber schon mein Beruf. Also, dass ich jetzt. Ich hatte neulich eine Korrespondenz, glaube ich, nennt man das, mit einem sehr alten Herrn. Das fand ich toll, das habe ich auch genossen, aber ich habe gemerkt, dass ich eigentlich nicht mehr privat schreibe. Also länger, jetzt natürlich schreibe ich E-Mails und so Kram, aber ist mir, ich will auch gar nicht sagen, verloren gegangen, weil das, was ich schreibe, ist ja auch oft, ist immer auch sozusagen mein Spiegel meiner Seele. Aber das ist tatsächlich nicht mehr mein Hobby. Früher habe ich auch Gedichte verfasst. Auch da gibt es etliche unveröffentlichte, erstaunlicherweise.
Wir müssen im Nachgang noch mal ein bisschen sprechen,
denke auch,
was da noch
entsteht,
in der
das
Schublade
ein oder
liegt.
Andere Buch. Und habe Tagebuch geschrieben und tatsächlich auch gedichtet und tolle Sachen geschrieben, nur für mich. Und das mache ich nicht mehr.
Und wie geht es dir damit, Bücher anderer Autorinnen zu lesen?
Ich lese gezielt nicht. Also ich betreibe keine Konkurrenzbeobachtung, mhm. weil es ehrlich gesagt ein Genre ist, was ich gerne schreibe, aber nicht so gerne lese. Und weil ich auch nicht irgendwie in die Versuchung kommen möchte, was zu klauen oder aus Versehen was klaue. Und dann heißt es auch, die hat aber abgeschrieben bei, fällt mir jetzt noch nicht mal ein Name ein, das möchte ich nicht. Und da ich so viele Sachbücher lese, für beruflich, für den Podcast, auch für meine Romane, lese ich nur noch abends im Bett freiwillig Romane, am liebsten mit Landhäusern vorne drauf. Also ja. Auch insbesondere, wenn das Weltgeschehen so aussieht wie jetzt, dann ist Lesen für mich eine Flucht in heile Welten. Gerne Kriminalromane, wo eigentlich kein Blut fließt, so Miss Marple-mäßig. Mhm. Das ist für mich Weltflucht. Hab mich lange geschämt tatsächlich dafür, dass ich nicht mich durch Bücher quäle oder auch, naja, das ist jetzt blöd gesagt, also dass mich zum Beispiel eben so hohe Literatur nicht wirklich einfängt und ich mich da eher tatsächlich zu quälen muss und das jetzt nicht mehr tue. Mhm. Aber man kann sich ja nicht aussuchen, was man kann sich aussuchen, was man liest, aber man kann sich nicht aussuchen, was man gern liest. Und abends im Bett lese ich nur noch das, was ich gern lese.
Das mache ich auch. Und dann lese ich tatsächlich auch eher Belletristik und nicht so sehr Sachbücher.
Also ein Sachbuch kommt mir nicht ins Bett. Außer ich habe am nächsten Tag einen Podcast und bin noch irgendwie, denke, oh, ich muss das nochmal durchgehen.
Dringend noch was
vorbereiten. Ja, aber ansonsten ist das für mich wirklich die schöne Zeit. Auch, wir haben ja im vorangegangenen Podcast über die Schwierigkeit gesprochen, dass ich mich so kaum noch konzentrieren kann. Mhm. Und im Bett ist dann auch nichts außer Buchhandlung und ich und da lasse ich auch das Handy irgendwo im Badezimmer liegen, extra, damit ich mich ganz darauf konzentrieren kann. Das genieße ich sehr.
Ich auch. Es ist ein so schönes Gefühl und das findet man ja auch bei anderen Beschäftigungen nicht so sehr, dass man so ganz in der Geschichte sein kann. Mhm. Ja. Davon getragen werden kann.
Ja,
auch.
Genau. Und das mag ich eben, wenn mich das Buch trägt und ich es nicht mittragen muss, wie vielleicht bei richtiger Literatur. Ja. Ich möchte noch mal einmal zurück zu deiner Arbeit. In dem ganzen Werdegang eines Buches, was ist für dich der schlimmste und vielleicht auch gleichzeitig schönste Moment?
Wahrscheinlich die Insatzgabe. Das ist vielleicht auch ein bisschen meine Seite 100.
Ach, ja.
Wo ich kurz zögere und natürlich hinterfrage, weil ich auch eine große Verantwortung in diesem Moment trage, ist alles fein.
Sag mal, was ist in Satz? Was passiert dann?
Das ist der Moment, wenn in dem Fall jetzt zum Beispiel wir beide das Manuskript, das ist ja meist ein Word-Doc-Dokument, in dem du geschrieben hast, in dem ich korrigiert, redigiert habe, wenn wir sagen, jetzt ist das abgeschlossen und es geht an die Herstellung und in Satz. Das heißt, das Buch, der Text wird tatsächlich gesetzt, in eine Form gegossen, so wie es dann später auch in dem Buch aussehen wird.
Aber ein bisschen was kann man immer noch machen.
Man kann immer noch etwas machen, aber es ist trotzdem so ein großer Moment und der ist auch immer mit einer Deadline verbunden, die meist auch etwas zu früh kommt. Und zugleich ist es dann aber auch wirklich so der erste Moment, wo klar ist, ja, jetzt ist es fast fertig. Mm-hmm. Ja. Und jetzt wird im nächsten Schritt auch schon das Buch sichtbar. Also so werden die Seiten aussehen und so viele Seiten werden es auch.
Ja, es nimmt dann Formen an. Ich hätte trotzdem gedacht, dass der Moment, wo du es geschickt bekommst und zum ersten Mal dann liest, dass der mit Sorge und Herzklopfen verbunden ist, weil sich dann ja entscheidet, nachdem du es gelesen hast, taugt es was?
Aber das ist ein Moment, der eigentlich viel früher einsetzt. Also es ist selten so, dass ich mit einer Autorin, einem Autor über ein Buch gesprochen habe, warte, bis es kommt und dann sind 200 Seiten in meinem Posteingang und ich werde vor vollendete Tatsachen geschreckt und erkenne erst dann, ob es so funktioniert oder nicht. es ist eher ein, dieser Prozess zieht sich länger hin. Also ich bin, das ist vielleicht aber auch meine Art, wie ich arbeite. Also ich bin sehr intensiv oft in diesem Schreibprozess auch involviert. Über den Austausch, über kleine Textstücke, die schon mal bei mir landen. Und natürlich, wenn man das erste Mal dann, und wenn es nur ein Textfragment erhält, dann ist das schon auch aufregend.
Ja.
Aber ich glaube, ich kann immer ganz gut einschätzen, was mich da erwartet.
Ich habe ja ganz anders gearbeitet. Ich habe die Bücher fertig abgegeben. Also bestimmt die ersten 12 Bücher habe ich, da habe ich die 3 Sätze gesagt, habe gesagt, ich mache das und das. Und dann gab es ein Jahr oder anderthalb Jahre später das fertige, auch schon von meinem Mann fertig redigierte Manuskript an die Lektorin. Hättest du so überhaupt gearbeitet?
Mit dir auf jeden Fall. Ich hatte ja 14 Bücher, die als Referenz dienten. Ich glaube, da wäre ich auch entspannt gewesen.
Ja.
Ich frage mich jetzt auch gerade, das kannst du vielleicht gleich nochmal sagen, ob du das Gefühl hattest, es lag jetzt an mir, dass es diesmal anders gelaufen ist, ob sich das so ergeben hat. Ich fand es so schön, gerade diesen Austausch, den wir hatten.
Ich frage mich das nämlich auch gerade, weil ich ja zum ersten Mal so gearbeitet habe. Für dich ist das die Regel. Und jetzt dachte ich auch, ob du dich mir heimlich eigentlich aufgedrängt hast und mir aber das Gefühl gegeben hast, das sei meine Idee, was wunderbar. Aber ich hatte ja schon auch eine große Unsicherheit, haben wir ja eben drüber gesprochen, diesem Buch gegenüber mit den Perspektiven und das war ja für mich wirklich sehr neu. Insofern hatte ich ungewöhnlich viel Beratungsbedarf und habe auch einfach in dir jemanden gehabt, wo ich mich gut beraten gefühlt habe und gut aufgehoben gefühlt habe. Und da das so ein, das muss ich jetzt mal sagen, ein bisschen trotzig habe ich mich auch nicht an meinen Mann gewandt, der üblicherweise da ja immer sehr involviert war, weil das Ganze so ein Frauenprojekt ist. Empfindest du das auch so? Also es hatte, wir haben einen Illustrator, aber ansonsten hat das so eine Weiblichkeitspower entwickelt.
Ja.
Auch das Team ist eigentlich, sind eigentlich nur Frauen. Und das habe ich so genossen, dass ich dachte, nee, das ist nicht mehr das Buch, von dem ich möchte, dass es als erstes ein Mann liest. Und selbst nicht dann, auch nicht, wenn es meiner ist, der das so bewährt, so viele Jahre gemacht hat. Und dann warst wunderbarerweise du da als Gegenüber, weibliches Gegenüber. Das hat sich toll gefügt. Das hat dadurch sowas, finde ich, auch für mich selber sowas Befreiendes bekommen, als würde ich mich auch aus den Zwängen von Perspektiven befreien, von dem, wie ich immer geschrieben habe, von dem, wie ich immer mit Büchern umgegangen bin, nämlich ich kann alles alleine, dann kriegt's meinen Mann und dann könnt ihr es drucken. Und so diese Strukturen aufzulösen und auch da mich was Neues zu trauen, hat irgendwie fast das Buch auch bewirkt. Also es ging nicht anders mit diesem Buch.
Ja, ist auch spannend, wenn man weiß, wie die Protagonistinnen sich im Buch entwickeln, ob das auch so eine Wechselwirkung hatte, weil du ja nun auch allen Figuren sehr nahe warst. Mhm. Und um nochmal auf die Frage zurückzukommen, habe ich mich dir aufgedrängt?
Erfolgreich.
Ich würde jetzt fast sagen, also zumindest nicht bewusst, weil es tatsächlich auch zwischen uns so eine Entwicklung gab. Und ich wusste jetzt zum Beispiel vorher gar nicht, wie du gearbeitet hast zuvor. Ich glaube, das habe ich dich auch tatsächlich nicht gefragt, weil wir so ganz übergangslos in die Gespräche zum Buch gekommen sind und uns ausgetauscht haben dazu. Und
Wir haben uns ja aneinander eigentlich nicht rangetastet, sondern wir sind ja direkt eigentlich ins Auge des Sturms gegangen mit dem Es wird Zeit Tagebuch, was wir ja zusammen gemacht haben. Was deine Idee war, du hast ja schon mal ein ähnliches Projekt betreut, entdeckt. Ich weiß, musst du sagen, dass das...
ich glaube, die Idee kam sogar von einer Kollegin und wir sind aber dann zusammengeführt worden.
Ja, 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 stimmt. Ich kam mit der Idee zu dir.
Expertise hatte und dann genau, war noch eben so ein bisschen die Frage, was genau wird es sein? Und wir sind dann beim Tagebuch gelandet.
Ja.
Und das war... Ja, das war vielleicht für uns beide auch ein ganz außergewöhnliches Projekt,
weil es
so vielfältig war. Es ist ja nicht nur das Buch daraus entstanden, sondern auch
letztlich der Podcast. Jetzt sitzen wir hier. Es war, das stimmt. Und das war natürlich es war auch wahnsinnig viel Arbeit. Mhm. Also für mich ungewöhnlich viel Koordination aus dem Buch, den Texten, die ich dazu beitragen wollte, den Podcasts und Videos, die wir dann dazu produziert haben, weil das war ja wirklich ein Mammutwerk mit vielen leeren Seiten, wunderbar wieder illustriert von Peter Pichler. Und da haben wir uns weniger über Inhalte als über wirklich Arbeit kennengelernt.
Ja, das stimmt. Ich weiß oder ich erinnere den Moment sehr gut, als du verzweifelt vor deiner Post-it-Aufstellung saßt und wir beide versuchten zu sortieren, welche Sonntagsseite im Tagebuch mit welcher Inspiration wird dann zu welchem Zeitpunkt auch im Podcast, in der Kolumne und auf Social Media thematisiert. Genau. Und das war irgendwie auch, das war sehr befreiend, weil wir dann herzhaft darüber lachen konnten, dass wir den Überblick tatsächlich auch kurz verloren hatten.
Ja, das stimmt.
Aber ja, das war natürlich, das war für mich auch ungewöhnlich, das ist ein ganz anderer Start für eine Zusammenarbeit auch gewesen. Mhm. Und in dem Tagebuch wurden aber auch ganz viele unterschiedliche Themen eingebracht. Und über die haben wir auch schon da viel gesprochen.
Das stimmt, viel gesprochen, ja.
Und so ein bisschen gab es dann ja fast einen fließenden Übergang zum Roman, weil sich aus diesen Themen da auch etwas Neues ergab.
Und so
kam es zu Morgen kann kommen, wobei mir da auch gerade einfällt, das war auch sehr schön, du hattest neben den drei Sätzen, hattest du vielleicht auch gleich zu Beginn die Titelidee, oder?
Ja, und das war ja so befreiend, weil ich, darf ich jetzt sagen, wie die zustande kam?
Ja.
Weil es ja eigentlich geklaut ist, aber das kann man ja auch leicht, ich hatte das Buch noch nicht begonnen, aber so ein bisschen mich damit angefangen zu beschäftigen. Mhm. Und dann gab es einen Werbespot kurz vor der Tagesschau und ich glaube für ein Energieunternehmen.
Ich glaube, es war eine Versicherung.
Eine Versicherung,
ja
stimmt. Ich glaube für eine Versicherung. Mhm. Kann man nachgoogeln, wenn es einen interessiert. Also es war eine Versicherung und das endete eben mit dem Slogan, morgen kann kommen. Und bang, saß mit meinen Söhnen und ich sagte, das ist der Titel für meinen neuen Roman. Und dann war ich sehr in Sorge, dass dieser Slogan, morgen kann kommen, nicht berühmt werden würde durch diese Versicherung, sowas, so wie, weiß ich nicht, hier werden sie geholfen oder so. So kann man jetzt keinen Roman mehr nennen. Oder was gibt's? Es gibt ja alle, gibt's ja Slogans, die sind einfach so verwoben mit dem ursprünglichen Objekt. Das ist es dann aber zum Glück nicht geworden. Nee. Und du warst auch gleich begeistert. Alle waren gleich begeistert.
Absolut
davon.
Klar, ja, das war der Titel. Und mit diesem Titel entstand auch gleich ein Bild von dem Roman.
Ja,
also das zusammen mit deiner Idee von dieser ersten Vision von diesen beiden Schwestern, damit entstand vor aller Augen dieser neue Roman.
Total. Das war wirklich, das ist aber immer so, es war nicht immer so, aber wenn es so war, dass der Titel stand und sich gut anfühlte, War das auch wieder so ein Moment, wo ich sage, kann Stift weglegen, das, die Hauptarbeit ist getan. Mhm. Fühlt sich so an.
Ja.
Das ist so eine Erleichterung, wenn der Titel da ist. Und ja. Ich weiß, es ist beim Mondscheintarif, das hieß lange Nachttarif. Und dann hat ein Kollege von mir, Jochen Siemens, dem erzählte ich davon, der sagte, das ist so düster, nenn's doch Mondscheintarif. Bang, war es da. Ja. Aber da war das Buch schon relativ weit gediehen. Und andere Titel, um die musste ich sehr ringen, sind dann vielleicht auch nicht so gut. Also wo ich heute sagen würde, das war nicht der Titel, wo das Herz sozusagen einmal hüpft und man weiß, das ist es jetzt.
Ja.
Ich unter dem Herzen finde ich toll.
Mhm.
Neuland ist auch mit dem Untertitel ist es gelungen. Endlich mag ich. Also es gibt schon viele, die ich mag, aber manche sind, da weiß ich noch, ja, das war ein hartes Ringen und vielleicht eine etwas schwerere Geburt.
Mehr eine Vernunftsentscheidung kam nicht so richtig aus dem Herzen der Titel oder mit diesem Gefühl. Ja.
Ähnlich ist es mit den Covern.
Ja.
Ich habe ein paar Cover, die sind okay, aber nicht mit Herzklopfen entstanden.
Mhm.
Und dann gibt es einige, die sehe ich bis heute und denke, ja, das ist es.
Mhm.
Und das war bei Es wird Zeit, interessanterweise, der allererste Entwurf. Ich habe Peter Pichler ja entdeckt, darauf bin ich sehr stolz. Ich habe mir vor vielen Jahren irgendwann mal irgendwo was rausgerissen, dachte, das sieht toll aus.
Ein wunderbarer Illustrator. Ja,
wenn es sich anbietet, würde ich den gerne engagieren und dann bot es sich an und ich traf ihn in Köln und er hatte für Es wird Zeit so ein paar Sachen hingeworfen quasi aufs Papier und das Cover war schon dabei.
Ja.
Und das war ein Glücksmoment. Und dann war es bei Morgen kann kommen, hatte ich ihn erst so ein bisschen auf eine falsche Fährte gelockt, weil ich so eine Vorstellung hatte, die sich als falsch entpuppte.
Mhm.
Und dann kam er aber sehr schnell mit diesem wunderbaren, kraftvollen, auch ehrlich gesagt noch nie dagewesenen, das ist wieder was ganz eigenes,
ganz außergewöhnliches
Cover, kam um die Ecke und dachte, ja.
Ja.
Das ist fast egal, was drin steht. Es sieht so schön aus.
Es ging mir auch so. Es war auch so schön, dass es uns beiden so ging.
Ja.
Bei Titel und Cover.
Das war es einfach. Und das ist schon wirklich so ein gutes Gefühl.
Ja. Ja, das macht. Das ist ja auch. Es muss sich ja auch mit dir verbinden. Das ist ja dein Buch. Das wäre für. Also stelle ich mir auch als. Also scheint mir wahnsinnig wichtig auch zu sein, dass Cover und Titel wirklich so zu 100% passen zu dem, was du mit dem Buch auch in die Welt schicken möchtest.
Ja, und das ist eben, in diesem Fall war es auch so toll, bei Es wird Zeit war es ähnlich, dass das so früh schon stand. Also ich hatte Cover und Titel fast mit dem Zeitpunkt, wo ich angefangen habe zu schreiben. Und das ist natürlich ein Luxus, weil du schreibst praktisch in diesen Umschlag hinein.
Ja.
Und das habe ich als, da ist auch eine Last schon vom Herzen, weil das ist ja so wichtig, dass man den richtigen Namen und das richtige Aussehen findet.
Aber apropos Namen, das hat mich immer schon interessiert. Wie kommst du zu den Namen deiner Protagonistinnen?
Also, das ist unterschiedlich. Auf Friedhöfen gucke ich gerne mir die Grabsteine an.
Ach ja. Mhm.
Ich habe einen auf meinem Lieblingsfriedhof in Aachen, wo meine Eltern liegen, wo ich natürlich immer rumlaufe und gucke, wer sind die neuen Nachbarn meiner Eltern. Da läuft ja jetzt auch manches an. Da liegt einer und ich liebe diesen Namen, aber der ist so und der hat auch so einen schönen Spruch. Der hat übrigens auch einen Spruch auf seinem Grabstein, der heißt so ein bisschen: Alles tun unter dem Himmel, auf der Erde hat seine Stunde und alles hat seine Zeit oder irgendwie das auch so ein bisschen, es wird zeitmäßig. Und der heißt Erasmus Schlapp. Professor Erasmus Schlapp. Ich kannte den nicht, aber ich liebe diesen Mann für seinen Namen. Und aber ich denke, der ist zu ungewöhnlich, als dass man ihn klauen dürfte vom Grabstein. aber manche Namen entstehen so. Es sind immer ganz viele Namen aus meiner Vergangenheit, aus meiner Kindheit. So kleine Hinweise an Eingeweihte, wenn jemand Krings heißt, zum Beispiel mit Nachnamen. Das war eine Nachbarin. Ich habe, glaube ich, alle Nachbarinnen und Freundinnen irgendwie mal drin gehabt. Und die entstehen auch sozusagen mit rationalen Erwägungen. Mhm. Ich habe gerne kurze Namen, weil ich es ja so oft schreiben muss. Fast nie, wenn es sich vermeiden lässt, zumindest nicht bei ProtagonistInnen, ein Name, der mit S endet, weil man dann den, du weißt es besser, den Genitiv nicht. Ja. Also Hans Essen, das ja, Essen von schwierig. Hans Essen, also aber Corinnas Essen, das geht, aber
es lässt sich noch lesen, aber du musst dann ja auch immer noch ein Hörbuch einsprechen, da wird's.
Ja, aber Hans und dann machst du einen Strich hinter das S, also ich mag es nicht. Also das sind tatsächlich Namen, die ich bewusst vermeide, alles was mit S endet. Und so kommen sie dann auf unterschiedlichste Weise zustande. Und oft sind die eben auch, habe ich bestimmte Assoziationen, die manche vielleicht sogar mitlesen in den Büchern.
Erda ist jetzt auch im neuen Roman wieder dabei. Ist es der einzige Protagonist, der schon in mehreren Romanen aufgetaucht ist? Ja, ne?
Ja, Erdal habe ich erfunden, ich weiß nicht in welchem Roman, aber der ist schon, ich würde sagen, bestimmt seit 10, ich weiß jetzt gar nicht, wie viele Romane von den 15 Büchern ich geschrieben habe, aber der ist schon sehr, sehr lange dabei. Und den liebe ich. Der ist Erdal Küppers. Mhm. Ich finde auch den Namen toll, freue ich mich jedes Mal wieder drüber. Ja. Seine Mutter Renate Göckmann-Küppers lebt ja auch noch. Und um Erdal, eigentlich bauen sich um Erdal diese ganzen Romane, weil der ja immer mitspielt. Früher der war in der ersten WG an der Hohen Luftchaussee. Den Namen der Heldin weiß ich schon nicht mehr, aber ich weiß, dass er ein WG-Zimmer mit Carsten zusammen an der Hohen Luftchaussee in Hamburg hatte. Und dann hat er ein Catering-Unternehmen aufgebaut, riesengroß, und lebte in einer Villa irgendwie an der Elbchaussee, glaube ich, keine Ahnung. Dann zog er nach Köln und war Fernsehstar, hatte eine eigene Kochsendung. Jetzt in diesem Buch ist er eher Privatier und hat dann eben in Es wird Zeit einen Bauernhof gekauft im Rheinland. Und letztlich muss ich ja immer sehen, dass Erdal auch wieder dazukommt, so wie auch jetzt er eben in die Villa Ohnsorg flieht aus seiner Fastenkur, die er da an der Küste macht, und bringt dann seine Cousine mit, die er dahin einlädt, die eine sehr, sehr wichtige, semi-tragische Rolle dann noch spielt in der ganzen Handlung. Erdal ist mir wirklich über Jahrzehnte ans Herz gewachsen. Ja.
Mir auch. Aber das geht mir jetzt auch im neuen Roman mit eigentlich fast allen ProtagonistInnen. Und ich bin, ich glaube, das ging auch ganz vielen Erstleserinnen im Verlag so, dass Rudi, der gute Sozi, eine so besondere Figur ist und ein so liebenswerter Mensch, der einem so richtig ans Herz wächst, so eine wirklich gute Person.
Ja,
der gute, wie man sie Sozi sich in seinem eigenen Leben auch wünscht.
Ja, ich finde den auch so liebenswert. Und ich habe gerade, ist eine Freundin von mir im Urlaub und die darf das Buch schon lesen, der hatte ich die Fahnen geschickt. Und sie sagte, bitte sag mir, dass er nicht stirbt. Ich kann sonst nicht weiterlesen. Weil natürlich diese Todesbedrohung ständig gegenwärtig ist. Er ist ja nun mal sehr krank, das wird ja auch nicht verheimlicht. Und das war wirklich ein schönes Miteinander mit Rudi. Und das weiß ich noch, wie ich dich angerufen habe. Da ging es um die letzte Szene und mir auf einmal ganz klar wurde, wie die sein muss. Mhm. Ich wusste auf einmal den Ort, Ich wusste, wer dabei ist, wer mitspielt, wer diese Szene trägt. Und da habe ich dich, glaube ich, abends angerufen. Ja. Und unter Tränen habe ich dir das dann erstmal erzählt. Habe dir auch ein Bild geschickt, ja, weil es gibt ja diesen Ort, genau. wo das Ende stattfindet tatsächlich. Ich wusste auch schon, die Illustration hatte ich vor Augen, die ist dann auch genauso geworden, wie ich es mir gewünscht hatte. Und aber dieses Ende ist ja wirklich, können wir ja beide eigentlich nicht drüber sprechen, ne?
Nein, können wir nicht. Ich kann nur sagen, ich hab es jetzt viele Male gelesen und es hat mich jedes Mal wieder so sehr berührt.
Ja, ich könnte auch jetzt schon wieder weinen.
Was? Mich zum Weinen gebracht, auch zum Lachen. Das ist, es ist traurig, wunderschön.
Ja, aber immerhin ist ja auch Erdal dabei und dadurch wird alles erträglich.
Ja, das ist richtig.
Ja.
Aber es ist, kann ich dir so sagen, das ist, es ist wohl der schönste Schluss eines Romans, den ich überhaupt je gelesen habe.
Oh.
Ich liebe dieses Ende.
Ach,
ich liebe schön. Den ganzen Roman, aber dieses Ende ist wirklich, geht mir besonders nah und geht und es rauscht nicht so einfach durch einen durch, sondern es beschäftigt einen länger. Hm. Es hallt nach auf eine sehr gute und für einen selbst bereichernde Art und Weise.
Ach, wie schön. Das ist schön, dass du das sagst. Ich habe, als ich es lesen musste, das Ende fürs Hörbuch, habe ich natürlich nicht geschafft. Musste ja schon weinen beim Gedanken daran. Und dann gab es aber eine andere Szene im Buch, die ich so lustig fand.
Das ist ich weiß, welche du meinst.
Mit dem Hosenstall, ne? Ja. Der Penis im Hosenstall, kleines Stichwort.
Der Vorhaut.
Vorhaut, ja, richtig. Die Vorhautproblematik.
Ja, die werden wir nachher nochmal vorlesen, ja, oder?
Ja, das schaffe ich nicht. Vielleicht kannst du, jedenfalls, da habe ich ungelogen, weil ich lache ja sehr gerne über meine eigenen Witze. Ja,
das finde ich fantastisch.
Das fand ich so lustig. Bis ich diese Vorhautsache hingekriegt hatte, waren eine halbe Stunde vergangen, bis ich das irgendwie halb prustend gelesen hatte. Und dann hatte ich's und dann habe ich gesagt, so, und jetzt lese ich sofort das Ende.
Ja.
Es ist noch lange vor dem Ende. Gesagt, in dieser Schwingung schaffe ich jetzt vielleicht, das Ende zu lesen. Und das ist dann auch, ohne in Tränen auszubrechen, gelungen.
Ja, das war die richtige Strategie.
Dann lass uns doch mit diesem Schlusswort über den Schluss diese Folge beenden und beim nächsten Mal schwelgen wir in unserem Roman.
Oh ja, zu gerne. Ich freue mich, danke.
When you make decisions for your company, you look for the no-brainers. And if you have a lot of mailing to do, Stamps.com is the ultimate no-brainer. It streamlines your processes to make your business more efficient, which makes you less busy. Mail checks, invoices, legal documents, and everything you need to keep your business running with Stamps.com. Seamlessly connect with every major marketplace and shopping cart. Schedule package pickups and see your cheapest and fastest shipping options from different carriers. With rates up to 89% off USPS and UPS rates. And with the Stamps.com mobile app, you can take care of mailing and shipping wherever you are. Make the same no-brainer decision as over 1 million other businesses with Stamps.com. Sign up with code PROGRAM for a 4-week trial, plus free postage and a free digital scale. No long-term commitments or contracts. That's Stamps.com. Code Program.